Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ja, jetzt ist es wieder soweit. Wir dürfen Ihnen wieder eine Medizin vorstellen aus einem Land, was in Europa natürlich sicher gut bekannt ist, aber nicht die Medizin, die dort betrieben wird. Und ich durfte mit einem begnadeten Arzt Ihnen da schon einige Therapiemöglichkeiten, Behandlungssichtweisen vermitteln, angefangen dazu mal über Afrika, über die Maasai. Dann sind wir weitergegangen über Tibet, die tibetische Medizin. Vor zwei Wochen konnten wir Ihnen über China einiges erzählen, über diese fünf Elemente. Ich bin total geflasht und total gepackt. Ich finde das so großartig, was da auf der Welt betrieben wird und bei uns in Europa leider Gottes nur sehr selten gesehen wird, mit Ausnahme von wenigen Ausnahmekönnern. Und dieser eine Ausnahmekönner, der die Welt bereist hat und so vieles dokumentiert hat, ist heute wieder da. Dr. Ingfried Hobert, herzlich willkommen bei mir im Studio.
Ja, ich grüße dich, Alexander. Gerne.
Ich bedanke mich nochmals herzlich für diese drei wunderbaren Sendungen. Du hast ja auch die Kritik gesehen im Internet. Die Leute lieben es zu sehen und zu lesen und zu hören, was da auf der Welt so alles läuft. Und mit deinen einfachen Worten, wie du es erklärt hast, hat es auch ein Nichtmediziner verstanden. Ich danke dir nochmals ganz herzlich. Gell? Heute ist das Thema Indien. So, auch Indien, ein uraltes Volk, sehr friedlich fertiges Land. Und ich bin mal gespannt, was hast du dort in Indien für eine Medizin für dich mitgenommen, wo du eigentlich findest, das ist das, was wir in Europa auch in uns einverleiben sollten?
Es gibt so unglaublich viel zu erzählen, weil in der indischen und ayurvedischen Medizin haben wir einfach alles vorhanden. Wir haben wunderbare Heilpflanzen, wir haben eine wunderbare Ernährungslehre, wir haben wunderbare Massagetechniken, Akupunkturtechniken, Klopftechniken. Also es ist ein Schatz, der aus Indien kommt, auch ein Heilschatz an ganz wertvollen Pflanzen, die Dinge bewegen können, wo viele Menschen gar nichts drüber wissen.
Kennen wir in Europa aber viel weniger. Die chinesische kennen wir viel mehr als die indische. Wieso?
Naja, man hat in Indien lange Zeit nicht viel zugetraut, weil man gemerkt hat, was so an Produkten aus Indien kommt, das geht gleich wieder kaputt und ist sehr billig. Und viele Therapeuten sind da auch sehr oberflächlich, sehr leichtgläubig orientiert. Mhm. Aber wenn man in die Tiefe reingeht, da gibt es da unglaublich gute Ärzte, unglaublich gute Ayurveda-Therapeuten und vor allem einen traditionellen Wissensschatz, der eben stark in den feinstofflichen Bereich reingeht. Das heißt, wir haben nicht nur die materielle Medizin, wie wir sie ja hier im Westen leben, sondern wir haben auch immer wieder die Suche nach den Hintergründen des Lebens. Es geht in der ayurvedischen Welt nicht darum, sich Dinge anzueignen, also Materie anzueignen und immer mehr an Dingen zu bekommen, sondern in der ayurvedischen Welt geht es darum, die Dinge zu verstehen, sie nicht besitzen zu wollen, sondern ihre Zusammenhänge zu begreifen. Und daraus hat sich die Philosophie des Ayurveda entwickelt. Ayurveda heißt übersetzt die Kunst vom gelungenen Leben.
Ach ja.
Nicht?
Das wusste
vom
ich auch.
Vom erfüllten Leben, von einem lebenswerten Leben. Und all die Mechanismen, die da eine Rolle spielen, fließen hier zusammen. Das heißt, wir haben Körper, Geist und Seele, die wir in einer Heilungspyramide beschreiben können, wie Heilung wirklich funktioniert und welche Faktoren da hilfreich sind. Und dieses Wissen ist so ein unglaublicher Schatz. Früher haben wir ganz viele Dinge geglaubt, ne? Aber wir haben nichts gewusst. Mhm. Blitz und Donner, die ganzen Zusammenhänge. Wir haben ganz viel geglaubt, aber nichts gewusst. Heute ist genau umgekehrt. Wir wissen ganz, ganz viel, aber das, was wir wissen, wollen wir gar nicht glauben. Und das ist was ganz Verrücktes. Und so sind also hier Heilschätze auch rund um die Lehre des Vedanta entstanden. Vedanta versucht, Leben zu verstehen, versucht, die biologischen Potenziale des Menschseins auszuloten. Wie können wir unser ganzes und zur Verfügung stehendes Potenzial so einbringen, dass Leben Freude bereitet, dass wir Lust darauf haben, dieses Geschenk des Lebens wirklich zu leben, zu zelebrieren, zu feiern. Fokussiert, wach, klar und vollbewusst. Wir müssen ja heute anerkennen, wir haben das Schlafbewusstsein, wir haben das Tagesbewusstsein Und wir haben ein Vollbewusstsein, das sich nur mal für Momente zeigt. Und dieses Tagbewusstsein ist durch einen Autopiloten charakterisiert. Ein Autopilot, der sich danach sehnt, so als würde Klebstoff an uns dranhängen, die gleichen Erfahrungen immer wieder und immer wieder zu machen. Das Gleiche immer wieder zu essen, jeder Ablauf ist immer der gleiche. Ist doch todlangweilig. Das Universum, aus ayurvedischer Sicht, erwartet das Universum von uns Evolution, Weiterentwicklung. Das Universum möchte, dass wir die Dinge nicht zweimal tun, sondern möchte, dass wir das Geschenk des Lebens zelebrieren, indem wir mutig und neugierig sind. Neugierig sind, Dinge auszuprobieren. Und im Ayurveda würde man sagen, Krankheit ist möglicherweise auch Teil einer Wachstumsverweigerung, eines Widerstandes gegen Wachstum. Was aber gut verständlich ist, weil wir in so vielen Themen festklemmen. Wir haben zum Beispiel transgenerationale Themen. Da steckt in unseren Hirnwindungen drin das Thema Großelternkrieg. Diese Menschen waren im totalen Chaos, in der Unsicherheit und haben uns in diesem Feld erzogen, ihre Kinder, unsere Eltern erzogen. Und wir haben davon auch noch eine ordentliche Portion im System abgespeichert. Das heißt, für uns hat es einen ganz hohen Stellenwert, Frieden, Sicherheit, Ordnung, Struktur, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind. Das heißt, eine Kraft in uns, wie Goethe sagte, zwei Seelen in der Brust. Die eine Kraft möchte gern am Gewohnten festhalten, weil es das Gefühl von Sicherheit gibt. Aber da ist die andere Kraft, dieser Teil in uns, wenn ich auf mich zeige, dann zeige ich genau dahin, wo dieser Teil sitzt. Und dieser Teil, der sehnt sich nach Entwicklung. Der möchte sein volles biologisches Potenzial ausleben. Nicht so wie im Samenkorn einer Eiche drinsteckt die Information, du bist Eiche, du wirst Eiche, du musst jetzt immer in die Richtung wachsen. Nicht so ist auch in uns so ein Dharma, so eine Essenz, die will, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir weitergehen, Dinge ausprobieren. Nicht? Und da gilt es eben auch darum, sich durchaus zuzuwenden dem Wissen von weisen Menschen, die die indische Philosophie, die indische Spiritualität hervorgebracht hat. Und die beschreiben sehr schön in der Lehre des Vedantas, wie uns die Welt da draußen mit ihren vielen Objekten immer wieder aus der Mitte rausreißt. Uns rausreißt aus dem Jetzt, aus dem Hier und Jetzt, aus dem Augenblick. Und wenn zu mir Patienten an Stein oder Meer kommen, um hier sich zurückzuziehen, um ein oder zwei Wochen, nicht bei Burnout, bei rheumatischen Erkrankungen, bei Stresserkrankungen, sich zurückziehen wollen, dann ist das Wichtigste, was wir ihnen geben können, Präsenz und die Möglichkeit, sich an einem schönen Ort zurückzuziehen, um sich selbst wieder zu finden, zu definieren, um ihre eigene Mitte wieder aufzubauen, um sich in ihrer Mitte zu verwurzeln. Da spielen natürlich dann auch Heilpflanzen aus dem Ayurveda eine Rolle, auch viele Techniken. Aber entscheidend ist doch irgendwo immer wieder der Punkt, eine Entscheidung zu treffen. Will ich dieses Geschenk des Lebens zelebrieren, leben, meinem Körper das geben, was er von mir erwartet, dieses Geschenk, das ich da mitbekommen habe, oder will ich, stell dir vor, du fährst mit einem Fahrrad jeden Morgen zur Arbeit, das Fahrrad ist aber nur zu 10% aufgepumpt. Wie fest musst du treten und du gewöhnst dich daran, dass Fahrradfahren eben mühsam ist. Du kommst auch nicht weiter, aber du gibst dich damit zufrieden. Das ist eine Entscheidung. Die meisten Menschen haben die Entscheidung getroffen, sich so zu ernähren, wie sie gerade wollen und dies und hier so zu machen. Aber immer mehr Menschen wachen auf. Deswegen kommt aus dem Indischen auch der Name, der Begriff Aufwachmedizin. Und gerade jetzt nach Corona, wo wir ja alle gemeinsam Zeit zum Rückzug hatten, ist jetzt eine neue Situation geschaffen, wo wir aufwachen dürfen, wo wir jedes Signal, das unser Körper uns schenkt, jetzt annehmen sollen, anschauen sollen, interpretieren sollen. Was will uns die Weisheit unseres Systems mitteilen? Was dürfen wir jetzt umsetzen? Und ich sehe meine Aufgabe als Arzt darin, Menschen einzuladen, zu inspirieren, zu motivieren, eine Lust zu entwickeln, wie sich Leben anfühlt, wenn man mit zwei aufgepumpten, voll aufgepumpten Reifen durchs Leben fährt, damit Ziele erreichen kann, die viel weiter entfernt sind. Radeln macht viel mehr Spaß.
Weckt dem Matrosen die Lust, die Sehnsucht nach dem Meer,
ja,
und er baut ein Schiff.
Genau.
Gell?
Genau, und ayurvedische Medizin, die ayurvedische Philosophie, da können wir so viele wertvolle Inspirationen rauspacken, die unser Leben in wunderbarer Weise erleichtern und bereichern können. Und das ist mir ein Herzensanliegen, Zeit mit Patienten zu verbringen, um das zu gewährleisten, dass neue Ideen entstehen können. Und ich fühle mich am Steinhäuser Meer als Geburtshelfer neuer Ideen. Ideen, die inspirieren, weiterzugehen und sich aus dem alten transgenerationalen Konzept lieber leiden, als etwas zu verändern, sich herauszubewegen. Und an der Stelle fängt der Gesundungsprozess an. Hm. Und dann ist immer die Frage, will ich wirklich gesund werden? Hm. Wie viel Teile in mir, wie viel Prozent in mir will eigentlich gesund werden, wie viel Prozent nicht? Und das Erstaunliche ist, wenn ich die Frage stelle, sagen die meisten Patienten erst, natürlich will ich gesund werden. Aber dann kommt ein kurzes Nachdenken und dann kommt, 10%, 20%, 40% in mir wollen gar nicht gesund werden. Das heißt, der Körperheilung ist immer Selbstheilung. Unser Körper stellt uns alles zur Verfügung, was wir brauchen, um gesund und erfüllt leben zu können. Wir können es nur vermasseln durch zu blöde Gedanken und durch Handlungen, die sich sehr stark orientieren am Klebstoff der Gewohnheiten.
Aber manchmal ist es auch nicht einfach, wenn man in der Krankheit drinsteckt und vielleicht wirklich die Ursache irgendwo in einem zwischenmenschlichen Problem gesehen wird, hier Absolut. Das aufzulösen und sage, okay, ich wende mich jetzt ab und gehe einen neuen Weg. Ich habe auch schon den Satz gehört, man kann nicht in dem Umfeld gesund werden, wo man krank geworden ist.
Ja, deswegen sage ich, es ist eine Entscheidung. Mhm. Die Entscheidung ist ja erstmal etwas, was nicht unbedingt schwerfallen muss. Mhm. Aber ist erstmal die Entscheidung im Kopf getroffen, dann kann Stück für Stück auch jetzt die Heilungspyramide ihren Anfang nehmen. Heilungspyramide heißt, dass ich anerkenne, dass es einen materiellen Körper gibt, einen emotionalen Körper, einen geistigen Körper und einen spirituellen, feinstofflichen Körper.
Diese Lehre kommt aus Indien.
Sie kommt aus verschiedenen Bereichen, mhm. aber sie ist maßgeblich inspiriert aus den alten Schriften des Vedanta, mhm. nicht, aus der Zeit der Upanishaden, aus dem Ursprung des Menschseins. Mhm. Nicht, und da haben sich Menschen damit beschäftigt, wie können wir zum Wohl unserer Mitmenschen Wertvolles weitergeben in die nächste Generation. Und das, was sich da gefestigt hat, weil es funktioniert, das ist in den Upanishaden beschrieben und dann später in der Lehre des Vedanta und des Ayurveda dann in verschiedenen Varianten niedergeschrieben worden. Jetzt können wir uns nur mit dem materiellen Körper befassen und uns, wenn Symptome irgendwo auftauchen, versuchen, die wegzubügeln. Wir können aber auch die Frage stellen, was hat dazu geführt? Gucken in den emotionalen Körper rein. Jetzt sind wir in dem Bereich der Akupunkturbahnen, der fünf großen Emotionen, die durch den Körper hindurch tanzen. Nicht? Mal weinen die Zellen, mal lachen die Zellen. Nicht? Alles erstmal auf energetischer Ebene. Nicht? Dann kommen wir in so eine Geistesebene, der Kopf mit unseren Gedanken, mit unseren Erwartungen. Und dann kommen wir in die feinstofflichere Ebene, wo sich aus dem Bewusstsein und Unterbewusstsein heraus so etwas wie eine innere Haltung formt. Die innere Haltung formt dann die Art und Weise, wie wir wahrnehmen. Und aus der Wahrnehmung entspringen unsere Gedanken. Nicht? Die Gedanken, die Erwartungen, die ich an andere Menschen habe, die ich ans Leben habe, die ich an mich habe, an die Gesellschaft habe. Und diese Erwartungen, diese Gedanken haben zu wollen, die heizen dann die Emotionen an. Und die Emotionen kommen dann in Wut, wenn ich nicht kriege, was ich will. Nicht? Oder in Freude, wenn Dinge in Resonanz sind und stimmig sind, wenn Deckel und Topf zusammenpassen. Und auf körperlicher Ebene tanzen dann die Zellen oder sie weinen die Tränen. Nicht? Also was wir in der Psychoneuroimmunologie sagen, das Sein, das Bewusstsein formt das Sein, formt den materiellen Körper, finden wir hier sehr genau aufgedröselt in diesen alten Weltbildern. Und gerade das Ayurvedische ist hier eine große Schatztruhe. Nicht? Komme ich jetzt aus bewussten, unterbewussten Strukturen, die sehr auf Mangel ausgerichtet sind, weil zum Beispiel meine Eltern mich programmiert haben in einer Form, du bist nichts wert, du kannst sowieso nichts oder nur wenn du gut Leistung bringst, bist du was wert. Na, dann bin ich in eine Richtung getütet im Sinne von, ich bin nicht in Ordnung. Ich muss was tun, damit ich in Ordnung bin, damit ich gesehen werde, damit ich Respekt, Wertschätzung kriege. Und plötzlich nehme ich all die Dinge wahr, dienen sie mir in der Richtung oder dienen sie mir nicht. Daraus folgen entsprechende Gedanken, was muss ich tun? Und so laufe ich plötzlich wie ein Esel hinter der Karotte hinterher. Beginnt aus dem Mangelbewusstsein, mir fehlt was. Und das Mangelbewusstsein formt dann eine Realität, die mich im Körper auch eher mangelhaft aussehen und verhalten lässt. Und wenn ich jetzt morgens mit so einem Mangelgedanken aufwache, jetzt so Resonanztheorie, ich wache auf mit dem Gedanken, oh, so ein schlechtes Wetter schon wieder, was heute wieder alles ist. Das heißt, ich komme, lade mich schon mit einer Grundstimmung auf, die negativ behaftet ist, aus dem Mangel heraus. Sind Dinge nicht so, wie ich es gern hätte. Und ich komme dann zur Tür raus, dann wundere ich mich in diesem Resonanzfeld, in dem ich schwinge, wundere ich mich möglicherweise, warum die Leute alle so schlecht drauf sind. Weil mir in die Augen fallen nur die Leute, die auf der gleichen Frequenz schwingen wie ich, die fallen mir auf, die anderen sehe ich gar nicht. Mhm. Der Dalai Lama könnte vielleicht an mir vorbeigehen, ich würde ihn gar nicht sehen. Mhm. So wie es Menschen bei uns in Steinhude gibt, die gar nicht mitgekriegt haben, dass der Dalai Lama 2 Tage in Steinhude war. Weil dieses Resonanzfeld möglicherweise nicht da ist. Mhm. Und in diesem Resonanzfeld gehe ich jetzt auf die Straße, ich sehe da eine umgefallene Mülltonne, ich sehe da ein miserabel dekoriertes Schaufenster, ich sehe, da ist eine Straße nicht gekehrt. Also mein Mangelbewusstsein geht in Resonanz da draußen mit all den Dingen, die auch nicht so sind. Nicht perfekt sind. Mhm. Nicht? Und dann finde ich keinen Parkplatz, bin ich in der roten Welle. Eins kommt zum nächsten. Jetzt stell dir vor, ich nutze dieses Wissen um die Heilungspyramide und gehe jetzt morgens, wenn ich aufwache, nicht nur an den Kleiderschrank und wähle hier die entsprechende Kleidung aus, für die ich mich für den Tag entscheide, sondern ich entscheide mich, aus dem Schrank rauszunehmen, das Füllebewusstsein. Und fange ganz einfach an, auf meine Finger zu gucken und sage, wow, Glückspilzbewusstsein. Was bin ich für ein Glückspilz, dass ich 5 Finger habe, die sich bewegen? Beine, die mich ins Badezimmer tragen. Augen, die aus dem Fenster rausgucken. Egal, was sie sehen, sie können sehen. Jetzt gehe ich mit diesem Bewusstsein auf die Straße. Ein feinschwingendes Bewusstsein. Plötzlich wundere ich mich, dass die Leute alle so gut drauf sind.
Ja.
Und ich klammer alle die Miesepeter aus.
Ja, ich weiß.
Ich sehe sie gar nicht.
Ist unglaublich. Super.
Ich sehe die blühende Blume neben der umgefallenen Mülltonne. Mhm. Die Mülltonne sehe ich gar nicht. Ich sehe die gut gekehrte Straße auf der einen Seite, sehe gar nicht die andere Seite. Mhm. Das heißt, in dem Füllebewusstsein gehe ich in Resonanz mit Dingen, die mein Leben farbenfroher, lebendiger machen. Habe eine Wahrnehmung, die mich auf das Schöne gucken lässt und daraus folgen Gedanken, die wiederum das Positive in den Emotionen hervorbringen. Und der Körper, die Körperzellen fangen an zu tanzen.
So schöne Beispiele, voll aus dem Leben gegriffen. Speziell dieses Resonanz zu haben, passiert mir öfters, dass ich gewisse Sachen einfach nicht sehe. Bin auch eher derjenige, der das Schöne sieht und das andere überhaupt völlig ignoriert. Also das habe ich aber so jetzt nie gesehen, wie du das jetzt so schön analysiert hast. Das ist echt cool. Na, was hast du denn letztendlich therapeutisch jetzt mitgenommen, zum Beispiel auf der, sagen wir mal, auf der körperlichen Ebene, um den Menschen da eine Möglichkeit mitzugeben, dass sie besser mit diesen verschiedenen Ebenen arbeiten können?
Es gibt verschiedene Rezepturen. Ich habe aus den besten in der ayurvedischen Medizin einige rausgepickt. Da gehört zum Beispiel die Tryptoridiumpflanze, die Myrrhepflanze, natürlich Kurkuma, Weihrauch, ganz, ganz wichtig. Nicht? Das sind klassische entzündungshemmende Heilpflanzen.
Ah.
Und die kann man einsetzen bei Krebs, bei schleichenden Entzündungen, ja. Vor allem auch bei Rheuma.
Ist ja heute wahrscheinlich ein Dauerprodukt.
Diese Heilpflanzen sind in der ayurvedischen Rheumatologie, sind sie als die Nummer 1 auf dem Markt. Mhm. Das heißt, es ist völlig selbstverständlich, dass ein Patient solche Rheumamittel kriegt. Mhm. Bei uns im Westen würden diese Mittel niemals durch das Nadelöhr der Bürokratie durchkommen, weil die Gesetze so sind, dass eben nur große pharmazeutische Unternehmen mit chemischen Strukturen eine Zulassung bekommen. Mhm. Alles aus der Naturmedizin darf nur als Nahrungsergänzungsmittel verkauft werden, in extrem niedrigen Dosen. Mhm. Nicht, ja. Wo wir eine ganze Packung pro Tag nehmen müssten.
Und wenn ich eine hohe Dosis habe, dann hat es eine medizinische Wirkung und muss als Medikament zugelassen werden, obwohl es eigentlich nur ein Nahrungsmittel ist.
Genau, das ist ein Drama, wo sich aber die Weltengemeinschaft dafür entschlossen hat, das eben so zu machen. Aber die wissenschaftliche Medizin arbeitet ja Gott sei Dank weiter. Mhm. Wir haben jetzt 8000 Studien über Kurkuma, veröffentlichte Studien, nicht? Bei Krebs, bei Rheuma, Weihrauch, unglaublich. Weihrauch sogar Studien, die zeigen, wie wir als Infusion innerhalb von wenigen Tagen alle Entzündungswerte runterbekommen. Nicht? Und solche Infusionstherapien, die wir am Stein oder Meer bei Rheuma-Patienten, bei Krebspatienten machen, die öffnen ganz neue Türen mit dieser Hochdosis Naturmedizin. Mhm. Und nachdem wir präzise Diagnose gestellt haben mit Laborwerten, können wir sehen, wie hoch sind Entzündungswerte. Und wir sehen dann, wie diese ayurvedischen Kräuterrezepturen die Entzündungswerte runterbringen. Mhm. Wir kontrollieren das in bestimmten Abständen und sehen, wie gut eine Naturmedizintherapie wirken kann. Mhm.
Welches Buch habe ich da von dir mal gelesen, wo das doch alles beschrieben ist? Also die ganze Welt ein bisschen mit dieser Medizin, auch eben dieses Indische. Da war irgendwie so ein...
Naja, das letzte Buch ist, ich habe ja 15 Bücher geschrieben.
Ach, 15.
Ui. Und in der Ätna-Heilsapotheke ist natürlich
das, war's.
Genau, das breite ich Wissen gelesen. Drin. Aber ja. Ich habe auch ein Buch über die tibetische Medizin geschrieben, das ist 400 Seiten stark. Also ganz viele, über die Aborigines, über ganz viele Kulturen. Und... aber das, was du meinst, ist sicherlich die Ätna-Heilsapotheke. Mhm.
Jetzt, was ich jetzt gerade gelernt habe, ich meine, wir hatten letztes Mal über die chinesische Medizin geredet, hatten wir diese Fünf-Elemente-Lehre als Kernstock und jetzt haben wir eigentlich in der indischen die verschiedenen Ebenen, die körperliche Ebene, die spirituelle Ebene und was war noch? Die ethische Ebene.
Genau, oder? Ne? Also wir haben nach oben auch die Möglichkeit mit Naturheilmitteln auch diesen psychoemotionalen Teil, diesen feinstofflichen Teil mit zu therapieren. Da haben wir eine Rezeptur, die nennt sich Ayurveda Balance. Nicht? Ich habe mal eine Meditationsstudie zusammen mit Deva Premal gemacht. Wir haben 10.000 Teilnehmer an dieser Studie. Unglaubliche Ergebnisse, wie stark Mantra-Meditation. Und das ist etwas, was wir noch gar nicht erwähnt haben aus dem Indischen, aus dem Chinesischen, aus dem Tibetischen. Mantra-Meditation fokussiert das Bewusstsein, sodass wir über die Fokussierung eine Welle im Körper auslösen können, die Selbstheilungskräfte anregt. Nicht? Und wir können damit Rahmenbedingungen schaffen, unter denen Selbstheilung besser gelingen kann. Und mit dieser Selbstheilungsstudie über die Mantra-Meditation, da kann auch jeder kostenlos immer noch daran teilnehmen, hat sich eben gezeigt, die Heilkraft eben dieser Mantren. Und von daher haben wir in diesem Zusammenhang auch ein ayurvedisches Mittel getestet, das heißt Ayurveda Balance. Das ist ein Mittel, das die drei Doshas ins Gleichgewicht bringt. Ähnlich wie Trifala aus der alten Ayurveda-Lehre hilft es, schneller in die Balance zu kommen, damit die Türen in die Meditation sich leichter öffnen können. Nicht? Aber auch, wie gesagt, die genannten Rheumamittel, die Krebsmittel, eine Schatzkiste, die da aus Indien zu uns kommt. In der Ethno-Health-Apotheke ist das beschrieben. Mhm. Und man kann aber auch über das Internet solche Rezepturen bestellen.
Mhm. Also, alles möglich. Vor kurzem war der Professor Christian Schubert hier, der Psychoneuroimmunologe, und hat mir zum Beispiel mal erklärt, dass wenn man sich zur Ruhe bringt, runterfährt, entspannt, der Heilungsverlauf ein ganz anderes ist, als wenn Menschen eine aktive Meditation machen. Man hat das in der Psychoneurologie bewiesen, dass derjenige, der meditiert oder ein Mantra macht, um Welten höhere Heilungsquoten hat, als der andere, der nur zur Ruhe kommt. Und ich finde das faszinierend und eigentlich ein elementar bedeutsames Wissen, für die Heilung von Menschen zu Hause, dies mit einzubeziehen, dieses Wissen aus der Psychoneuroimmunologie, eben ein Mantra zu singen oder Meditationen zu führen,
Heilmeditationen. Ja, allein in das Feld reinzugehen. Nicht? Allein das Feld, nehmen wir mal ein Feld aus dem, das Om Mani Padme Hum. Nicht? Ein Mantra, das jetzt aus dem Tibetischen kommt, das letztendlich nur zum Ausdruck bringt, das Kommen und Gehen des Lebens. So wie die Lotusblume sich öffnet und wieder schließt, so ist alles im Leben ein Kommen und Gehen. Die Viren kommen und gehen, die Ärzte kommen und gehen, die Nahrung kommt und geht. Und in diesem Mantra verbinde ich mich nur mit der Essenz, dass ich einverstanden sein praktiziere mit den Dingen, die da kommen und gehen. Die sind, wie sie sind.
Ja, du weißt das, aber ich denke, die meisten Leute, wie ich auch nicht, wussten das nicht. Aber ich sage nochmals, die schulmedizinische Ausrichtung hat das, was du gerade sagst, bewiesen, dass das Fakt ist. Und er hat mir aber auch gesagt, das wird noch 50 bis 100 Jahre gehen, bis das endlich mal irgendein Arzt in der Schule in der Ausbildung lernen wird, dass das so ist. Und deshalb finde ich eben die Sendung mit dir so bedeutsam, wenn wir heute schon anfangen können, diese Weltmedizin, das Beste aus der Welt, einfach zusammenzutragen und den Zuschauern zu vermitteln. Und das macht mir Freude. Hab nochmals ganz herzlichen Dank, lieber Ingfried. Wir werden die nächste Sendung wahrscheinlich über Hawaii machen. Dann wird Australien hoffentlich kommen und du wirst noch tausend andere Dinge bringen. Ich freue mich über diese Staffel mit dir, das endlich zu machen. Wir haben ein Jahr lang daran gearbeitet, dass das jetzt endlich kommt. Und ich bin mir ganz sicher, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie haben so viel Freude wie ich, neugierig zu sein, die Welt wieder mit großen Augen entdecken zu dürfen. Und wir haben in der medizinischen, naturheilkundlichen Ausrichtung so viel wunderbare Geschichten zu erzählen, die in der Welt wirklich erfolgreich über tausend von Jahren einfach praktiziert wird. Und wir in Europa eine ganz andere Medizin betreiben, die nicht schlecht ist. Nein, nein, aber wir klammern halt einfach vieles aus. Wie diese fünf Elemente in China, was ich faszinierend finde, oder jetzt da in Indien über das Bewusstsein, dass wir verschiedene Körper haben und eigentlich in Europa einfach wieder belächelt wird, oder? Was einfach schade ist. Lieber Ingfried, das war mein Schlussplädoyer. Ich danke ganz herzlich, wünsche dir weiterhin alles, alles erdenklich Gute. Ich denke, du wirst auch manchmal Mühe haben, einen Patienten richtig zu behandeln. Welche Medizin nehme ich jetzt?
Naja, sie muss heute individuell sein. Mhm. Individuelle Medizin, das ist das, was Menschen helfen kann. Menschen wollen nicht Medizin von der Stange. Mhm. Sie wollen nicht eine Chemotherapie, die jeder andere auch kriegt. Es muss zugeschnitten sein. Mhm. Und da ist heute unglaublich viel möglich.
Und genau diese Stangenmedizin, eben, wenn du Chemotherapien sagst, mit dieser Wahnsinnserfolgsquote, muss man ja sich ernsthaft hinterfragen, will ich das oder möchte ich nicht irgendwie einen naturheilkundlichen Weg suchen? Danke ganz herzlich. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.